Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50 plus. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr, dass heute bei mir vis-à-vis sitzt Gabriele Pelzmann. Mit P, nicht mit F, sondern P. Die Pelzmann und die Felsmann sitzen heute nebeneinander. Herzlich willkommen, Gabriele.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und zu können.
Wir haben uns ja kennengelernt über eine gemeinsame Freundin, eine auch tolle Unternehmerin, die ich gerne auch zu mir in den Podcast holen werde. Und sie hat uns vorgestellt und ich bin irgendwie sofort neugierig geworden und habe gedacht, diese Frau ist spannend. Liebe Gabriele, magst du dich vielleicht kurz vorstellen, wie alt bist du und was machst du beruflich?
Ja, also ich bin 55 Jahre alt oder ich werde heuer 55 Jahre alt. Und mein Geburtsdatum war so Zeitpunkt, also Tempus est Omen. Ich bin am 21. Juli 69 geboren. Mhm. Das ist der Tag, an dem der erste Mensch den Mond betreten hat. Und ich habe tatsächlich Weltraumforschung studiert.
Wirklich? Ja. Entschuldigung. Also wir haben jemand hier, der sehr gescheit ist und auch Latein kann. Ich habe es nämlich nicht gelernt. Möchtest du das bitte übersetzen für jene Hörerinnen und Hörer, die es nicht gelernt haben?
Ja, Nomen ist Omen heißt, also dass ja. der Name sowas wie Schicksal ist. Und für mich war der Zeitpunkt wie ein Schicksal. Ja. Und meine Mutter war sehr, sehr lustig in diesem Zusammenhang, weil sie mir immer wieder vorgeworfen hat, dass sie an diesem Tag nicht teilnehmen konnte an diesen Übertragungen, weil sie mit mir im Kreißsaal gelegen ist. Und das war natürlich auch eine sehr große Neugier. Was hat denn das oder was bedeutet denn das? Also meine Faszination war schon sehr früh für den Kosmos, für den Weltraum, für den Mond.
Verstehe, gegeben. Jetzt verstehe ich den Gedankengang. Also du wolltest schon wissen, was da los ist, wolltest raus und schauen und den Mond begrüßen.
Ja, ja, genau.
Und hat dich da dein Umfeld dann auch auf diesen Gedanken gebracht oder bist du ganz alleine auf die Idee gekommen, das zu studieren? Wie ist es gelaufen?
Ja, primär war das so, dass ich in der Schule gemerkt habe, dass ich sehr mathematisch und physikalisch orientiert bin. Also Mathematik ist ja oft so nicht das Lieblingsfach von Schülerinnen okay. und Schülern, also Männern wie Frauen, ja. Und das, ich habe das meistens nicht verstanden, warum nicht, ja. Weil das für mich sehr, sehr einfach war.
Echt?
Und aus dem heraus habe ich sehr früh eine Liebe für die Mathematik und für die Physik, die ja eine Anwendung der Mathematik ist, entwickelt. Mhm. Und zur Matura hin hatte ich dann noch einen sehr, sehr guten Physikprofessor, der mir diesen ganzen Themenbereich sehr schmackhaft gemacht hat und relativ für mich dann gleich nach der Matura ganz klar war, das wird ein jetzt nicht technisches, aber ein physikalisches Studium. Und ich habe dann externe Geophysik studiert, sprich Weltraumforschung und Atmosphärenforschung.
Also toll.
Beide Sachen gehören zusammen. Auch die Meteorologie spielt mit hinein. Also da wird den ersten Abschnitt auch gemacht. Also heute sowas wie ein Bachelor in Meteorologie. Dann muss man auch machen, weil das zur Atmosphäre gehört. Und habe vor Jahren auch in der Astrophysik meine Dissertation angemeldet. Da schreibe ich noch gerade. Da geht es um Exoplaneten.
Das heißt, Entschuldigung, du bist Studentin in Wahrheit?
ja.
Das super. Ja, genau. Das sind die Neuen. Und eine Nonna, weil du ja auch schon...
Zweifache.
Das gefällt mir. Die Nonnas, die studieren.
Ja, genau. Das
super,
genau,
sich genau. mit dem Weltraum beschäftigen. Genau. Okay, ja. Deine Arbeit, da habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung, geht in welche Richtung?
Exoplaneten, also erdähnliche Planeten im Weltraum. Im All und die Forschungen dahingehend hängen von Beobachtungen sehr stark ab, also von all diesen Satelliten, die da im Weltraum sind, die hier Aufnahmen machen, wo wir aufgrund dieser Aufnahmen erkennen, gibt es, weil wir sehen ja nur Sonnen im Weltraum und wir sehen ja keine Planeten, außer unsere eigenen in unserem Sonnensystem. Mhm. Und diese Exoplaneten ausfindig zu machen, ist ja auch ein Kunstgriff der Physik und der Technik. Und da geht es um Lichtfrequenzen, Lichtpulse, die wir unterscheiden müssen.
und die dann uns anzeigen, da könnte ein Planet sein. Und aufgrund von Farbverschiebungen können wir die Atmosphären feststellen, mhm. die Erdbeschleunigung, also die Gravitation und. Also das ist schon ein Kunstgriff der Physik im Weltraum, wo wir nichts messen können, sondern wo wir nur von bestimmten Arten des Observings, Beobachtens abhängig sind, hier dementsprechende fast sehr, sehr genaue Aussagen treffen zu können. Und da habe ich einen sehr netten Betreuer, der darin Meister ist und wo ich lernen darf und lerne, was mich noch immer mit eben der Forschung auch verbindet. Das mag ich sehr gerne, verbunden auch mit der Forschung zu sein.
Das heißt, ihr werdet jetzt irgendwann die kleinen grünen Männchen beobachten und observieren und, und schauen, ob uns deren Planet womöglich ähnlich ist. Und toll. Das heißt, also ein ganz großer Bereich Forschung. Und gleichzeitig habe ich aber ja wahrgenommen, beruflich hat es sich ein bisschen in eine andere Richtung getrieben oder geführt oder wie auch immer. Du hast mit Kommunikation auch zu tun, du hast mit Visionen zu tun, mit Potenzialanalysen. Magst du es vielleicht kurz beschreiben, was macht denn deine Firma?
Ja, also ich bin über das Arbeitsinspektorat, also Emissionen und Luftverschmutzung am Arbeitsbereich, über die Laufe der Jahre, ich bin seit über 30 Jahren selbstständig Unternehmerin, bin ich immer mehr zum Menschen gestoßen und immer mehr auch in die betriebliche, in die Betreuung von Menschen, in Mitarbeiterführung, Leadership und bin im Consulting- und Coaching-Bereich gelandet und habe zusätzlich noch eine wirtschaftliche Ausbildung schon in sehr jungen Jahren gemacht, also gleich nach meinem Studium, weil auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung für bestimmte Projekte wichtig ist. Also da habe ich mich dann auch gleich wirtschaftlich geschult. Und aus dem heraus bin ich dann aber immer mehr im Consulting gelandet und im Coaching-Bereich. Und wenn man aus dem Weltraumbereich kommt, wo man sehr komplexe Dinge vor sich hat und sehr innovativ denken muss und Lösungen manchmal sehr unkonventionell sind, aber sehr wirksam, dann habe ich irgendwann diese Modelle auf eben diesen Unternehmensberatungsbereich, Consulting-Bereich umgelegt. Und auch im Coaching-Bereich habe ich versucht, andere Wege zu gehen, nicht die klassischen Kompetenzwege, sondern auch sehr stark, wo liegen tatsächlich unsere Potenziale und Fähigkeiten? Mhm. Wo kann ich auch selbst innovativ sein oder auch meine Fähigkeiten, meine Potenziale anders nutzen?
Mhm. Ein unglaublicher Spannungsbogen vom Weltall zum Menschen, so wie du sagst. Also das ist unglaublich. Und ich kann mich erinnern, es war in Linz im Museum Lentos, da war eine Ausstellung und man hat ein Auge gesehen. Also es war irgendwie so rein fotografiert und es sah aus wie ein Weltall. Also haben wir das Weltall auch in uns?
Ja, absolut.
Also, ja. Wir bestehen nicht nur Sternenstaub, sondern wir haben auch das Weltall in uns.
Ja. Ja, also grundsätzlich aus meiner Ausbildung aus bin ich klassische Physikerin. Das heißt, dass ich gehe von kausalen Ketten aus und von Rückschlüssen, so geschlossene Systeme, die natürlich bestimmten Gesetzen immer unterliegen. Aber wir haben ja auch vor vielen Jahren die Quantenphysik zusätzlich als neue Sparte eröffnet, die uns Dinge zeigt, die nicht im klassischen Sinne zu lösen sind. Und dieser Bogen zu erkennen, wo, also das eine ist ein Kraft-Energie-Kräfte-Ausgleich, klassischer Bereich, und die Quantenphysik ist ein Informationsbereich, ein Energie- und Kraft- und Feldbereich, der hier nicht deterministisch ist. Und diese zwei Dinge auch zu verbinden, zeigt, dass das trotzdem alles eine Einheit darstellt. Mhm. Und das Große ist im Kleinen angelegt, so wie das Kleine im Großen angelegt ist. Also wenn wir zurück zum Auge jetzt kommen, dann ist alles geschlossen und bedeutet, dass alles in allem angelegt ist. Also es ist auch so, dass wenn du den Körper jetzt, wenn wir zum Menschen zurückkehren und wir haben über 100 Billionen Zellen, die uns ausmachen, dann muss eine Zelle ja informiert sein, welche Funktion sie in diesem großen, dieser komplexen Einheit hat, um genauso zu funktionieren, wie das System es benötigt. Und das sieht man auch im Kosmos teilweise so und sagt, okay, es muss ein geschlossenes System sein, weil sonst würde es ja nicht funktionieren. Und so ist es ja auch bei Menschen, dass es geschlossen ist. Und damit ist eine kleine Abbildung auch im Großen oder auch eine große Abbildung im Kleinen zu finden.
Was ich mir jetzt schon wünschen würde, ist ein gemeinsames Gespräch mit dir und Gundel Kutscherer. Ich habe mit ihr eine Episode auch aufgenommen. Sie ist auch so die Grande Dame im Coaching und unglaublich breit und verwendet auch ähnliche Wörter wie du, um manche Dinge zu beschreiben. Also das könnte sehr, sehr zusätzlich inspirierend sein. Also das werden wir uns vornehmen.
Unbedingt, ja. Ich bewundere sie sehr.
Zurück zu dir jetzt, ja. Also ich nehme wahr, du hast das eine studiert, Weltraumforschung, du hast dich mit Wirtschaft beschäftigt, du bist im Coaching jetzt aktiv. Gibt es da noch irgendwelche größeren Themenfelder, die du so nebenbei mitnimmst?
Ja, also wenn wir beim beruflichen Sektor bleiben, war das so, dass ich mich vor Jahren mit Tiefenpsychologie und Bias-Theorie und Prospect-Theorie sehr stark beschäftigt habe. Also ich bin auch von der Tiefe des Kosmoses in die Tiefe der Psyche gegangen und baue meine Coachings, meine Potenzialanalysen, meine Firmenberatungen auf Basis oder auf Wissen, dieses Wissen, was daraus resultiert, auf. Und versuche daraus eben auf einer anderen Art und Ebene Lösungen für Firmen, für Menschen zu lukrieren, zu erkennen und zu forcieren. Weil wir liegen in einer Zeit, oder wir sind in einer Zeit, in der die Komplexität uns ja sehr bewusst wird. Mhm. Ich glaube, war uns noch nie so bewusst wie jetzt. Und ich komme aus komplexen Systemen und wir mussten schon immer in der Physik Lösungen finden. Gerade auch Weltraumforschung musste sehr viele Lösungen finden. Und wir mussten mit Komplexität umgehen. Mhm. Und das dann wieder zu verbinden, und Wissenschaft lebt auch davon, Modelle aus anderen Bereichen zu nehmen und zu schauen, wie kann man das integrieren und daraus neue Lösungen auch zu tun. Das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, den sehr viele jetzt an mir, an meiner Person, an meiner Firma schätzen. Und ich habe das auch tatsächlich in einen eigenen Methodenkoffer verpackt, was ich hier mache. Mhm. Und daraus 2 Firmen jetzt einmal gegründet, die dann aber in eine Form von Franchise-System weitergehen sollen.
Cool, Franchising. Wird auch eine eigene Episode, ich kann schon spoilern, über Franchising werden wir uns auch unterhalten, weil eine interessante Form auch der Selbstständigkeit. Ja. Gut, das heißt, 2 Firmen hast du. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die sind relativ jung.
Also ich selbst bin ja schon sehr lange selbstständig, aber diese Art der Firmen mit anderen in diesem Konstrukt, diesen neuen innovativen Ideen, da haben wir uns vor circa 3 Jahren zusammengetan, eine Gruppe von Leuten unter meiner Führung, und jetzt dann definitiv schon im Vorjahr diese 2 Firmen herausgezogen und sind natürlich so, es ist Working in Progress, also dass jeder, der Unternehmer, Unternehmerin werden möchte, sehr viel ist Erfahrungswerte. Man muss sich eine Erfahrung zugestehen, Erfahrungen zugestehen. Und aus dem heraus haben wir uns und entwickeln wir uns sehr stark. Und ich freue mich da auch, wie gesagt, andere hier auch motivieren zu können. Franchise ist ja auch eine Motivation, mit anderen interaktiv zu arbeiten. Ganz, ganz toll. Also ich bin sehr begeistert.
Mhm. Im Franchising habe ich gelernt, dass der Wert Miteinander ganz, ganz weit oben steht. Also man sitzt in einem Boot und rudert hoffentlich in die gleiche Richtung, ist auf einer Augenhöhe und teilt sich sozusagen auf der einen Seite die Marke und das Risiko natürlich auch auf der anderen Seite.
Absolut. Also Franchise-System, ich bin vor Jahren da mehr eingedrungen und habe mir das angeschaut, und ich finde toll, dass du da was drüber machst dann auch, weil das sehr oft sehr falsch verkannt wird. Also wir haben so immer, glaube ich, so ein McDonald's vor uns, aber das stimmt überhaupt nicht, sondern Franchise lässt viel mehr Möglichkeit der Evolution, der internen Entwicklung zu, als man glaubt, und das finde ich ganz spannend. Ja.
Also darf ich aber kurz erwähnen, ich glaube 17 Franchise-Messen in den letzten Jahren gemacht in Österreich und Deutschland. Und ganz viele spannende Firmen kennengelernt. Natürlich gibt es viele im Food and Beverage, in der Gastronomie, es gibt viele im Sport, aber es gibt ganz viele, und das sind nämlich die meisten, im Dienstleistungsbereich. Und das ist da, wo ihr zu Hause seid. Ja?
Genau, genau.
Und was ist dein Ziel, wenn ich dich fragen darf? Das heißt, gibt es eine bestimmte Anzahl von Partnern, die du dir wünschen würdest für Österreich oder vielleicht dann auch für Deutschland?
Ja, natürlich legt man das zuerst einmal so im Dachraum an und sagt, man möchte sich in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz entwickeln. Und man hat ja da zuerst einmal sehr große Träume, und da bin ich auch mit hinein, also sehr große Vision. Ich sage fast ein bisschen Träumerei. Ja. Wenn man dann tatsächlich in das Bearbeiten, Arbeiten miteinander hineingeht, dann erkennt man, dass das sehr große Entwicklungsarbeit gemeinsam ist. Und da habe ich erstens meine Zeitgedanken zurückgeschraubt und auch ein wenig meinen Visionsgedanken zurückgeschraubt. Zu sagen, was ich in Zukunft mit meiner Gruppe mache, muss ganz qualitativ hochwertig sein und nicht quantitativ viel, sondern ich möchte es sehr hochwertig haben. Und ich möchte aber auch die, die mit mir mitarbeiten, die sich hier einbringen, auch einen Rahmen, einen Raum geben für ihre Potenziale. Es ist ja Franchise, gibt dann schon vieles auch vor. Und ich habe gemerkt, dass ich mit den anderen auch mitwachse, dass auch die Methodik, die ich entwickelt habe, auch wiederum einem Wachstum unterliegt, dadurch, dass andere sich einbringen, Erkenntnisse haben, die wir hineinarbeiten. Und ich lasse es zu, dass das Ganze sehr stark sich entwickeln darf. Und damit habe ich natürlich große Träume, aber meine Vision ist schon sehr klar. Ich möchte mit Menschen, für Menschen einfach ganz qualitativ hochwertiges Coaching, Begleitung, Consulting schaffen.
Okay, gut. Wenn wir jetzt noch ein bisschen zurückschauen, als die Gabriele ein bisschen kleiner war, wie war das eigentlich bei dir zu Hause? Hast du Unterstützung von deinen Eltern gekriegt zu deinen Träumen, zu deinen beruflichen Wegen? Oder war das damals ganz anders? Du kommst von?
Ich komme aus der Südsteiermark.
Der Südsteiermark, ja, genau.
Ich bin in einer Großfamilie hineingeboren. Ich bin die Letzte einer Großfamilie, als man sagt,
das Nesthäkchen.
Genau, Nesthäkchen, Nachzüglerin.
Ja.
Und ich habe sehr, also mein ältester Bruder ist 21 Jahre älter als ich. Also ich konnte sehr wenig Beziehung zu meinen Geschwistern aufbauen. Ja, dadurch, die waren teilweise pubertierend, die waren teilweise so in ihren Lebensstart hinein. Das bedeutet, dass ich zwar immer wiederum wahrgenommen habe, die unternehmen sehr, sehr viel, aber ich in meiner anderen Welt, Kinderwelt, konnte da nicht sehr viel teilhaben. Das bedeutet, dass grundsätzlich also hier, und das Interesse war auch nicht sehr groß, aber das war damals einfach auch so, weil natürlich meine Geschwister komplett andere Interessensfelder in ihrem Alter gehabt haben, als jetzt nicht als Kind. Was für mich schon sehr prägend war, war, dass natürlich meine Eltern aus einer Kriegszeit herausgekommen sind und nicht in die Schule gehen durften.
Ja, ja.
Das heißt, also meine Mutter durfte 4 Jahre Volksschule machen. Mein Vater zwar die Hauptschule, der das danach aber geschafft hat, wirklich Ingenieur zu sein, Tiefbauingenieur. Aber grundsätzlich hier, wie gesagt, diese Zeit damals und auch der Krieg, mein Vater war im Weltkrieg, er war in Dresden, er war an der Ostfront und dass das sehr geprägte Menschen waren und meine Eltern auch. Und dass mir immer wiederum gesagt worden ist, dass Bildung sehr wichtig ist. Also dieses sich zu bilden, mein Vater hat immer gemeint, was man im Kopf hat, kann niemand nehmen. Also mein Großvater hatte einen, hatte einen großen Bauernhof, ein großes Weingut in Slowenien, der ist 1918 vertrieben worden, da musste alles zurücklassen. Und damit war diese Zeit und diese Menschen auch geprägt von sehr viel Verlust. Und mein Vater hat immer gemeint, den Kopf, den kann man auch verlieren, aber dann ist eh vorbei. Aber grundsätzlich alles, was du im Kopf hast, das kann man dir nicht nehmen. Und deshalb schon auch irgendwo dieses, das ist immer, auch meine Geschwister haben alle studiert, also Ausbildungen gemacht. Das war in unserer Familie schon irgendwie Usus. Also man macht Ausbildung, man bildet sich weiter. Aber das war nie Druck da. Es hat keiner mit uns eine Ausübung gemacht. Es hat auch keiner in unsere, mit mir gemeinsam in ein Schulbuch hineingeschaut.
Das war früher, glaube ich, auch nicht so. Also ich kann mich da auch nicht erinnern. Also gut, das ist, läuft heute ein bisschen anders womöglich. Genau. Ja.
Okay. Das hat es nicht gegeben. Also geprägt war ich dann nur von diesem Lernen ist wichtig. Ja. Und das, was meine Eltern sehr gefördert haben, war, ich habe sehr viel gelesen. Also ich bin überhäuft worden von Büchern. Also ich bin ja heute noch ein Bücherwurm. Ja. Und diese Begeisterung fürs Lesen, also ich verdanke da sehr vielen von erstens Geisteshaltungen meinen Eltern, aber auch dieses Lesen, sich bilden, dieses Interesse an der Welt.
Das Neugierige ist ein, ja, sehr schön. Gut, okay, und dann warst du auf der Uni und hast dich da mit dem Planeten beschäftigt. Und wie darf man sich das vorstellen? War das alles easy going oder gab es da auch ein bisschen anstrengende Momente? Und wenn ja, interessiert uns natürlich, also weniger jetzt inhaltlich, aber wie du diese gelöst hast.
Also ich erzähle es hier jetzt mal. Und das war für mich damals sehr schockierend. Also ich bin eine sehr junge Studentin und wir waren nicht sehr viele in meinem Fachbereich. Ich bin in meiner ersten Vorlesung gesessen, Methodologie, und der Vortragende damals, also wir waren so circa 4, 5 Frauen und 10, 12 Männer, junge Burschen, junge Frauen, junge Burschen. Und der Vortragende hat gemeint, also er begrüßt einmal die Frauen herzlich, aber aus seiner Erfahrung heraus gehören Frauen hinterm Herd und so wird er das hier halten.
Nein!
Und ich bin dort gesessen, ich war sehr schockiert. Und da habe ich gedacht, wie wird das werden? Und es war wirklich jede Prüfung bei ihm ganz, ganz schwierig und zwar als Frau auch sehr schwierig. Also ich bin sehr früh damit konfrontiert worden, dass Frau in der Wissenschaft es nicht so ganz einfach hat. Und ich bin witzigerweise ja nicht an den Themen, weil Mathematik und Physik ist mir ja gelegen, aber mir wurde dann schon auch bewusst, dass es hier Grenzen gäbe. Ja. Wobei ich trotzdem sehr gesegnet war, dass ich das trotzdem geschafft habe, mich in einer forschungsmännerdominierten Welt sehr, sehr gut integrieren klingt so, aber sich das beweisen möchte ich nicht sagen, weil wir Frauen immer das Gefühl haben, wir müssen uns beweisen, das war es aber nicht, sondern ich hatte da schon, das war ein wunderschönes und sehr gutes Interagieren und miteinander arbeiten in diesem Forschungsbereich miteinander, Mann und Frau. Also das habe ich dort sehr erleben dürfen und damit kann ich fast nicht jammern, aber das waren, wenn du mich da fragst, eigentlich die größten Herausforderungen. Also ich habe schon eine Situation gehabt, wo ich eine Umweltverträglichkeitsprüfung für eine Straße gemacht habe und an einem Tisch gesessen bin, eine Frau, sehr viele Männer und ein Mann dann gemeint hat, also das war noch nicht so ganz klar, wer ich da drinnen bin und gemeint hat, ob ich nicht den Kaffee holen könnte. Und
ich dann gemeint, das kenne ich.
Es ist sehr nett, ja, aber ich weiß nicht, ob die Kaffeemaschine ist. Und dann hat er gemeint, ja, wozu ich dann da wäre. Und dann habe ich gesagt, damit sie dann vielleicht ihre Straße bauen können oder auch nicht. Das habe ich schon erlebt.
Ja. Das ist mir im Parlament auch so gegangen. Da gibt es einen Club der ehemaligen Abgeordneten. Und das erste Mal, als ich nach meiner Funktionsperiode dort teilnahm und reinkam, hat sich auch ein ehemaliger Kollege, aber vor meiner Zeit, der mich nicht kannte, umgedreht: Gefräulein, bring uns mal einen Kaffee.
Ja, das Kaffee holen.
Also, sehr. Ja. Okay, gut. Also das hat dann gut funktioniert. Und aber was war deine Strategie zu diesem Miteinander? Was hast du beigetragen, damit es gut funktioniert?
Also man hat als Frau, glaube ich, schon immer wiederum das Gefühl, man muss dann mehr leisten, mehr zeigen, mehr lernen, mehr Kompetenzen sich aneignen. Aber ich habe in einem Forschungsbereich gearbeitet, wo das nicht notwendig war. Also das haben mir auch die anderen nicht das Gefühl gegeben. Wir waren aber auch eine kleine Gruppe. Also man muss ganz ehrlich sagen, dass wir damals, also wir waren 15 Studenten und Studentinnen. Also wie gesagt, von den 5 Frauen bin tatsächlich nur ich übrig geblieben. Also andere auch, aber die ist in den interne Geophysik weitergegangen, also sprich erdnahe Geophysik. Und das war da nie mehr so ein Thema.
Da waren wir dann durch, da waren wir wirklich auf der inhaltlichen Ebene.
Okay. Und ich war spezialisiert für Atmosphärenverschmutzung. Also ich habe mich dann sehr früh mit Ozon und mit CO2 in der Atmosphäre beschäftigt. Und damit war das mein Fachbereich, mein Kompetenzbereich. Und da hatte ich meine Expertise und damit war das so. Und jeder war irgendwo in einem anderen Expertenbereich oder hat für sich seine Expertise verfolgt, sodass es hier keine Konkurrenzen auch gegeben
hat. Jeder hat seinen Platz gehabt und
Also das war, und man hat sich irrsinnig gut ausgetauscht. Ob der Forschungsbereich heute noch so ist, weiß ich nicht. Damals war das schon so, dass man irgendwie das Gefühl gehabt hat, gemeinsam schaffen wir ganz vieles.
Ja, okay. Man wird es wahrscheinlich auch nicht über einen Kamm scheren können, weil das hängt ja immer von den Menschen ab.
Absolut.
Und manche sind halt so und manche anders. Und bei den Dritten hoffen wir, dass sie sich vielleicht noch ein bisschen verändern. Aber ja. Und deswegen ist es auch interessant, okay, nachdem wir wissen, dass sich die anderen nicht verändern, was kann man womöglich selber beitragen, um eine Situation anders ablaufen zu lassen? Ja. Und im Business dann danach, hast du vielleicht auch eine Strategie oder was machst du, wenn es heute einmal wirklich knirscht und krammelt in einem Projekt und du denkst, oh mein Gott, wie geht das? Was machst du dann?
Ja, also meine Erfahrung ist, dass man an den Sachebenen ja meistens nicht so scheitert. Ja, also die Sachebene, die ist meistens sehr klar, die Sachebene ist meistens, hat auch logische Abläufe. Also die Sachebenen sind oft ja nicht die Probleme, sondern es ist diese Befindlichkeiten, die Beziehungsebene, die uns hier ganz viele Dinge aufzeigt. Und da habe ich schon sehr vieles gelernt. Also ich habe ein sehr großes Projekt einmal in einem Unternehmen mit 32.000 Mitarbeitern gemacht. Und hier Führungskräfte und spezielle Teammitglieder betreut und durfte feststellen, dass dieses an einem Strang ziehen, dass das irrsinnig viel Arbeit bedingt, Menschen auf etwas einzustellen und dieses Betreuen von Menschen, dieses Individuelle, wie treibt man was voran, wie bringt man etwas voran, wenn man so will, also wir sind Komplexität im Weltraum, in der Physik, ist auch diese Komplexität des Menschen selbst, der dann hier einfließt. Und du hast ja auch erwähnt, Kommunikation. Ich habe dann schon mir auch sehr viele, nicht nur Schulungen, sondern auch wirklich auch persönlich sehr vieles angeeignet zu sagen, wie kann ich gut kommunizieren, wie kann ich Menschen überzeugen, wie kann ich Menschen motivieren. Also Motivation ist eines der Themen im Consulting-Bereich ja auch. Was ist wirklich intrinsische Motivation? Da sind wir wieder ein bisschen in der Tiefe. Und ja, das sind so die Themen.
Und was uns natürlich jetzt interessiert, und ich bleibe nochmal dran, wie motivierst du dich?
Ja, es ist, wir haben von intrinsischer gerade gesprochen, ja. Und ich glaube, die Begeisterung, die mir so für Wissenschaft und für Forschung und für den Kosmos so einerseits in die Wiege gelegt, aber andererseits auch sehr stark in mir spürbar. Ich motiviere mich sehr stark, nicht witzigerweise tatsächlich so dieses Fachliche, sondern mit Menschen an Menschen. Mhm. Also ich begeistere mich sehr dafür, auch mit Menschen gemeinsam etwas zu entwickeln. Mhm. Also das ist ganz, ganz toll. Und ich berate viele Unternehmerinnen und Unternehmer, neue Produkte zu entwickeln, etwas neu zu denken in einem Unternehmen, sich neu aufzustellen, etwas überhaupt einmal sozusagen zur Geburt zu bringen. Das ist ganz, ganz spannend.
Also gut, das motiviert mich. Sozusagen die Beziehung oder die Energie untereinander oder zwischen den Menschen, wenn ich das richtig verstehe. Und gibt es dann auch Momente, wo du sagst, so, jetzt kein Mensch, hinaus in die Natur?
Genau, also das ist etwas, wo ich mich resette, bin sehr naturverbunden. Ich bin sehr, sehr gerne in der Natur. Ich bin sehr langsam in der Natur. Also ich gehe, ich walke, ja, ich laufe manchmal, aber ich bin nicht mit dem Rad oder so irgendwie schnell unterwegs, sondern ich liebe es dann zu verweilen auch an Punkten. Ich liebe schöne Gegenden, ich liebe Wald, Waldgegenden. Da kann ich ganz viel Energie tanken für mich und mich resetten. Das sind so Momente auch für mich dabei, wo ich für mich auch so wie tief eindringe. Beim Kosmos dringt man ja auch sehr tief ein. Und da habe ich manchmal auch das Gefühl für mich, da kann ich tief eindringen in etwas, was mich beruhigt, was mir Ruhe gibt, was mich erholt. Das ist wunderschön, also es macht Spaß.
Das ist jetzt für mich auch sehr spannend. Ich durfte ein Interview führen. Ich weiß nicht, ob du die Monika Herbstritt-Lappe kennst.
Ja, ja,
ja, eine Kollegin von dir, auch genau, in der Forschung, richtig. Mathematikerin und Neurowissenschaften und Psychologie. Und ich weiß nicht,
ja, was wir haben gemeinsam die Neurowissenschaften
studiert. Nein, großartig. Und sie hat dann im Interview gesagt, also auch zum Thema Erholung und Reset, also sie taucht dann ins Meer. Also sie ist eine Taucherin und taucht halt ab in den Ozean und du gehst in den Wald. Und,
genau, ja.
Unglaublich, na toll.
Die Natur, ja.
Wenn du dir vorstellst, da sitzen jetzt 50, 500 Frauen, die sind 50 plus, also im besten Alter,
ja,
für natürlich. Alle Hörerinnen und natürlich. Hörer, und die überlegen, sich beruflich zu verändern, weil sie es wollen, weil sie es müssen oder, ich sage immer, die Luxusvariante, auf der Suche nach ihrer Berufung sind. Und sie wissen jetzt noch nicht richtig, wie sie es anpacken sollen. Was würdest du ihnen mitgeben?
Also im Grunde genommen ist es so, dass wir, glaube ich, schon irgendwie spüren. Also es ist nicht so, wir wissen nicht was, sondern wir spüren schon, wofür wir da sind, ob das jetzt was Kreatives ist, ob das was in Hilfestellung mit Menschen interagieren. Also dieses so ganz Nichtwissen gibt es meistens nicht. Und das, was es ist, ist, dem einmal wirklich Raum zu geben, dem einmal Gehör zu geben, dem Zeit zu geben, das einmal für sich zu überlegen, zu erarbeiten, aber dann auch wirklich einzudringen in die Materie. Also ich bin schon auch bei meinen Klientinnen und Klienten so, dass ich dann auffordere, in die Tiefe, in die Materie reinzudringen, was auch immer sie machen möchten, hineinzugehen. Weil darin ja auch dieses, was mich begeistert, dieser auch Forschergeist, dieses Entdeckergeist da drinnen liegt, dieses sich entdecken, für andere etwas entdecken. Also dieses Auftun von eigenen Potenzialen. Wir sind manchmal, was das betrifft, wir vergleichen uns zu viel. Das sollten weg vom Vergleich, selbst hinein in sein eigenes Potenzial, in seine eigenen Ideen, Träume und dort in die Tiefe hinein.
Okay, wow, welch schöner Gedanke. In die Tiefe, ob es dann in den Ozean bedeutet oder in den Wald oder ins Universum, wohin auch immer unsere Träume uns führen. Liebe Gabriele, vielen lieben Dank. Wir könnten uns ewig noch unterhalten, das weiß ich. Wir werden das separat noch machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr habt das eine oder andere für euch auch mitnehmen können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
Dankeschön.
Dankeschön, dass du da warst. Und für euch, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über ein Like, über eine Empfehlung und vor allem, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Alles Gute.
Ciao.
Ciao.